Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snoraber am Mikrofon und als Gast im Studio
Titus Herich, hallo.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist diesmal Ralf Snoraber allein, ohne Jan Wiechert. Und ihm gegenüber sitzt Titus Herich, Tontechniker bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall.
Genau.
Von Berufswegen und stammt woher?
Also ursprünglich komme ich aus Schmölln, das ist eine kleine Stadt in Thüringen, Osten von Thüringen. Und wohnhaft bin ich in Essen.
In Essen? Das ist auch der nächste Weg nach Schwäbisch Hall.
Ja, direkt. Ist ja direkt nebenan.
Wie sind Sie zu den Freilichtspielen Schwäbisch Hall gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Also es war eigentlich relativ klassisch. Dadurch, dass die Freilichtspiele ausgeschrieben hatten, eine Stelle im Globe als Veranstaltungstechniker. Das war vor 5 Jahren und seitdem Stück für Stück immer weiter mit den Freilichtspielen, auch mit mir hier bei den Freilichtspielen. Und jetzt dieses Jahr bin ich als Abteilungsleiter der Tontechnik und habe auch das diverse Tondesign von verschiedenen Stücken gemacht einfach. Also Globe, Treppe.
Genau.
Ja.
Im Theaterspaziergang nicht, weil dann wird es ohne Mikrofon gemacht.
Nach wie vor. Noch.
Noch kann Ecki Busch lautstark singen. Vorher eine Ausbildung gemacht? Wenn ja, wo?
Also bei mir war es ein ganz klassischer Einstieg durch die Schultechnik, Einstiegsdroge Schultechnik. Von da an relativ viel Rock'n'Roll unterwegs gewesen, von kleinen Clubs, von Jazz bis Heavy Metal, alles gemischt, alles gemacht. Hab dann eine Zeit lang für die Firma TUI gearbeitet. Dort in diversen Clubs, habe dort Veranstaltungstechnik
also nicht, gemacht. Also nicht die Reise, das Reiseunternehmen?
Doch, das Reiseunternehmen, die haben nur Unterfirma Robinson, das ist so ein Clubreisen und die haben meistens die größeren Clubs, haben eigene Theater, eigene Diskotheken.
Mit Animationen.
Mit Animationen. Und ja, da bin ich halt quasi, oder habe ich dann angefangen, das auch beruflich zu machen alles. Habe diverse Schulungen, Qualifikationen, Workshops, Seminare besucht. Bin dann, wie gesagt, über den Umweg Ruhrpott dann doch hier nach Schwäbisch Hall gekommen. Ja.
Der Ruhrpott, ja. Und im Ruhrpott, was dort gemacht, dann auch für TUI gearbeitet oder waren es noch andere Sachen?
Nein, als Freelancer mit meiner Firma Your Sound Entertainment, mit der ich jetzt auch hier bei den Freilichtspielen tätig bin. Ganz viel Materialvermietung für Theater, für Kleinkunst, für Musicalproduktion. Ganz viel auch dieses alternative Theater gemacht, technisch betreut und ja.
Und nicht wundern, die Geräusche, die stammen von diversen Fahrzeugen von Kindern, die wir jetzt gerade noch nebenher gehört haben, weil wir noch ein bisschen frische Luft brauchen. Bei 28 Grad im Studio ist es dringend nötig. Deshalb ist bei uns hier im Studio das Fenster offen. Aber die Pflastersteine sind manchmal schon der Akustik, der Tod der Akustik. In Essen, wollte ich noch mal nachfragen. In Essen, was gibt es da für eine Kleinkunst-Theaterszene? Wie kann man sich die vorstellen in so einer großen Stadt?
Also, es ist ja, der Ruhrpott ist ja quasi alles eine Riesenstadt. Essen ist halt da ein relativ gutes Zentrum. Und zum Beispiel in Mülheim bin ich viel im Ringlockschuppen. Die machen sehr viel freie Szene, freies Theater, was relativ viel improvisiert ist. Relativ wild einfach und aber doch mit einem sehr hohen technischen Aufwand einfach dahinter. Also da sind von Videoprojektionen über wirklich diverse Klanginstallationen wird da ganz viel gemacht. In Wuppertal haben wir eine Location, die Villa Media, die wir hauptsächlich betreuen. Und da ist auch ganz viel mit Beamertechnik, haben mehrere Säle und ja, die betreue ich mit meiner Firma und von daher ist Essen eigentlich so logistisch ein relativ guter Standort.
Also Winteressen, Sommerschwäbisch Hall sozusagen.
Genau, das ist so bis jetzt der
und
Plan.
Und Essen hat man das irgendwie gemerkt, in Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, jetzt hatte ich fast noch das falsche Bundesland gesagt, in Nordrhein-Westfalen natürlich, ging es ja mal den Städten nicht ganz so gut und viele Kultureinrichtungen mussten infolgedessen auch schließen. Hat man das dann auch als Veranstaltungstechniker gemerkt?
Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich gerade in Wuppertal, wo sie ja auch ein Haus nach dem anderen dicht gemacht haben, da merkt man es wirklich extrem, auch wenn man halt eben den Kontakt zur freien Szene hat, die halt ohne diese Förderung, die halt dann wegfallen, einfach nicht existieren kann in dieser Form. Man macht dann viel irgendwelche Abende, Musikabende oder sowas, um sich über Wasser zu halten. Man merkt es schon wirklich, also bei den Darstellern, bei den Technik. Also bei der Technik merkt man es nicht unbedingt, weil wir ja auch Großkunden haben mit quasi Konferenzen und sowas. Ja. Das ist halt, das spricht natürlich nicht ein, im Gegenteil. Also ist in den letzten Jahren auch sehr gewachsen, auch viel an Professionalität einfach zugenommen durch die ganzen Möglichkeiten, was man halt heutzutage einfach hat. Das haben wir im Pott, also wie gesagt, jetzt von der veranstaltungstechnischen Seite nicht so mitbekommen.
Ja, man wundert sich dann schon nicht. Die Unternehmen haben das Geld für ihre Technik, für Konferenzen, aber abgegeben wird offenbar nicht sonderlich viel für den Kleinkunst- oder Kunstbereich, wo man es halt eben dann auch noch dringender bräuchte, weil wenn da ein bisschen was wegbricht, ist es dann gleich extrem. Ne? Ja, und dann ist es dort sozusagen Beschallung innen, von Innenräumen.
Richtig,
in erster Linie. Und wenn ich das jetzt vergleichen würde, Beschallung von Innenräumen und Außenräumen, von Außenräumen kann man ja schlecht von dem Raum sprechen, ja, vielleicht auch
doch, Marktplatz man kann, schon. Ja, noch, schon. Ja,
der Marktplatz schon noch, das Globetheater auch, aber also nicht sowieso halb außen vielleicht, kann man dann zumindest beim Globetheater vielleicht sagen.
Das auf jeden Fall.
Worin unterscheidet sich das, wenn man das jetzt vom Technischen her vergleichen würde, auf was muss man da achten?
Also prinzipiell braucht man erstmal viel mehr Leistung, Schallenergie, die man quasi in den, ich nenne es trotzdem jetzt Outdoor als Raum, den man in den Raum hineinwirft, als jetzt in dem Indoor-Bereich, weil Indoor kommt natürlich Reflexion durch die Seitenwänden, Druck, Stau durch die Bässe zum Beispiel auch, das hat man halt Freilicht alles nicht. Das heißt, man muss schauen, dass man sehr gerichtet vorgeht und mit sehr viel Schallleistung einfach den Ort beschallt, den man möchte. Was jetzt zum Beispiel, weil du gerade gesagt hattest, ja, es ist doch Outdoor was ganz anderes. Lustig ist zum Beispiel im Globe, man hat ja die mehreren Etagen und da ist es so, dass unten die untere Etage sehr an einen guten Innenraum erinnert vom Klang. Weil da hat man ja die Holzvertäfelung an den Rückwänden und das ist wirklich wie ein Indoor-Raum zu behandeln, während man in der ersten Etage fast nur noch den Outdoor-Charakter hat, dadurch, dass die Lamellen ja offen sind.
Ja.
Auch die vielen Umgebungsgeräusche, das kommt natürlich, Indoor hast du das nicht.
Umgebungsgeräusche. Aber du musst dann verschieden ausrichten beispielsweise oder dass man, die Lautsprecher sind ja nehme ich an, jetzt nicht nur für unten ausgerichtet, sondern auch für die oberen separat dann wahrscheinlich, oder?
Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal im Globe ein Linienstrahlersystem von der Firma Nova installiert. Letztes Jahr hatten wir das zum Teil auch schon, haben das aber jetzt dieses Jahr konsequent fortgesetzt. Das ist im Prinzip, dass mehrere kleine Lautsprecher untereinander angeordnet sind als Zeile, mhm, und die sich somit addieren und weiter und gleichmäßiger in den Raum, jetzt nenne ich es schon wieder, Raum hineinwerfen.
Ja.
Und haben dieses Jahr halt quasi noch nach unten diese Zeilenverlängerung mit einem kurzen gewinkelten Stück dafür, dass es wirklich homogen ineinander übergreift. Mhm. Auch über Kreuz gerichtet, dass man quasi wirklich gleichmäßig auf allen Seiten den Ton hat und auch das Schallereignis quasi direkt vom Gegenüber hat. Bei dieser Zeilenlautsprecherkonstruktion ist auch nochmal im Vergleich zu einer normalen herkömmlichen Lautsprecherbox so, dass wenn man direkt daneben steht, ist es nicht so laut wie bei einer klassischen, ist aber auf die Distanz lauter. Also es ist ein ziemlich interessanter Klangeindruck, der dann entsteht. Mhm. Man hat wirklich relativ weit noch einen Links-Rechts-Stereo-Eindruck. Wobei man das, wenn wir schon mal beim Thema Stereo sind, Outdoor eigentlich vernachlässigen kann, Stereo. Weil man ja möchte, dass jeder quasi immer dasselbe hört.
Ja.
Und wenn ich jetzt ein Stereo-Signal habe, wo zum Beispiel nur rechts die Gitarre ist, hört das natürlich der links an der Box sitzt dann gar nicht und der rechts zu sehr. Deshalb fährt man eigentlich live nach Möglichkeit nur Mono, dass überall dasselbe rauskommt.
Gut, das hört sich kompliziert sehr an.
Sehr, Entschuldigung, sehr technisch.
Ja, also bei mir auf jeden Fall vom Klanglichen her kann man sagen, trotz unterschiedlicher Gegebenheiten zwischen Erdgeschoss, ersten und zweiten Stock, wenn man so will, versuchen, das auf allen Ebenen im Grunde vom Akustischen zumindest nach Möglichkeit gleich klingt. So kann man das zusammenfassen,
ja, oder? Ja, das ist das Ideal. Also ich messe auch viel halt Anlagen ein. Auch da ist natürlich eine Einmessung erfolgt, mhm, mit geeichten Messmikrofonen und so weiter. Es ist halt relativ schwierig, auch weil man natürlich noch in der Mitte einen Subwoofer hat, der für die tiefen Töne zuständig ist.
Ja.
Und man hat natürlich immer, muss ich überlegen, wo misst man jetzt, wo ist der ideale Ort? Und dann geht man natürlich auch allgemein immer daran, wo sind die Karten am teuersten? Ja, und oder wo sitzen wichtige Leute? Zum Beispiel bei Konferenzen guckt man dann, dass es dort gut klingt. Das Ideal ist natürlich, dass es überall gleich klingt, aber es ist ein Ideal, das wird nie passieren, leider. Man kann sich immer nur annähern an dieses Ergebnis. Also man hat zum Beispiel im Globe auch, dadurch, dass man unten die Nähe zu dem Subwoofer hat,
ja,
und oben nicht so, hat man unten immer einen etwas bassigeren Klang als oben. Und wenn man jetzt oben denkt, ja, jetzt ist gut, jetzt drückt der schön, da hat man unten nur Bass. Also man muss sich auch quasi darauf verlassen, dass das, was eingestellt wurde, funktioniert.
Okay.
Also unten ist doch der beste Platz.
Wir können es ja dann mal ein bisschen Beispielen vielleicht zeigen.
Ja, klar.
Jetzt nicht zum Hören, aber von Stücken, die dieses Jahr laufen. Vorher aber etwas Musik. Heute habe ich dabei die Band Incognito, die letztes Jahr eine CD, eine Aufnahme gemacht hat, eine Live-Aufnahme zu ihrem 35-jährigen Bestehen. Und hier das Stück, finde ich es, ja, It's So, Ain't It Time, so. Jetzt habe ich fast noch mal rein hier vertan. Ain't It Time mit Incognito.
Yeah.
So, wir waren stehen geblieben beim Globetheater und wie komplex es ist, das Globetheater so zu beschallen, dass alle auf allen Ebenen nach Möglichkeit dasselbe akustische Erlebnis haben. Mhm. Was sind denn so jetzt Besonderheiten bei Stücken wie zum Beispiel dem Sams, dem Familienstück oder Chick zum Beispiel, im Jugendtheaterstück? Was gibt es da zu beachten?
Also Sams ist tontechnisch relativ einfach, weil es sind nur, ich glaube, 3 Zuspieler, die sich dann immer mal wieder wiederholen. Das ist dieser Wunsch-Sound vom Sams und halt die Ansagen und Fanfaren. Das ist also relativ unspektakulär. Bei Chick war das Ganze in der Entstehung viel spektakulärer, wenn man davon spektakulär sprechen kann. Es war halt viel vorproduziert und Aufnahmen gemacht mit Jan Kämmerer zum Beispiel, der Radiosprecher ja auch aus dem Deutschlandfunk. Und ja, das hat ein paar Tage Zeit in Anspruch genommen und gerade auch in diesem Entstehungsprozess, was ja Kunst in diesem Zusammenhang ist, wurde auch ganz viel geändert. Also es war zum Beispiel dieser Autounfall, der dann passieren sollte, war ursprünglich geplant, dass er komplett akustisch abläuft. Der sollte so sein, dass quasi das Auto erstmal fährt, tuckert, dann vor dem Auto etwas bremst, dann das Auto auch selber ins Schlingern gerät, bremst, auffährt und dann hinten drauf noch ein Auto fährt und der Schweinetransporter umkippt und Schweine zu hören sind. Das war so
ein kleines Hörspiel, oder?
Ja, genau. Also ein kleines Hörspiel, so war das gewünscht von der Regisseurin. Aha. Und dann sitzt man natürlich so 2-3 Tage einfach dran, um das zu programmieren, auch weil es nicht quasi konstant durchprogrammiert sein durfte, weil ja auf Aktionen der Künstler reagiert werden musste. Also 3 Tage saß man dann dran, dann wurde es weiter gekürzt, dann sollte es nur einen Knall geben und so weiter. Im Endeffekt hat man sich dann kurz dafür entschlossen, dass man es gar nicht mehr mit Ton macht, sondern nur über Licht löst. Aha. Das ist halt quasi ein LKW aus Bauflutern quasi auftaucht und ja, dann ist quasi 4-5 Tage, die man investiert hat, dann doch, die dann nicht mehr auftauchen. Also das ist dann schon schade, macht trotzdem aber Spaß, das zu produzieren und zu gucken, auch wenn man natürlich auch selber weiterkommt, hey, wie löst man das am geschicktesten? Ja, dann waren halt noch relativ viele Einspieler, die so zu machen waren. Die waren relativ einfach. Es gibt ja auch noch so ein Lied, dieses Halo, was dann von Beyoncé läuft. Da ist natürlich dann auch, dass diese Lautstärkenunterschiede, das wird nicht quasi vorprogrammiert, sondern das wird in eine Software eingeführt, wo man Events startet, zum Beispiel das Event, dass es da leiser wird und sowas. Mhm. Wenn der Schauspieler also quasi langsamer spricht an einem Abend, ist es trotzdem, kann derjenige, der die Show dann fährt, die Leertaste drücken und dann wird das Event ausgelöst, die Musik wird leiser. Mhm. Das heißt, es passt also quasi immer dann. Man ist nicht gebunden an den festen Zeitablauf.
Man macht es aber schon noch so mechanisch, oder? Also über ein Mischpult oder läuft das Ganze nur noch über den Computer ab?
Also es läuft nur noch über den Computer ab. Mhm. Das läuft über eine Software SCS, das ist eine australische Entwicklergruppe, die das programmiert hat, auch relativ klein. Auch ein sehr hässliches Programm, aber sehr umfangreich. Also man kann wirklich Fade-Zeiten und halt auch durch dieses Events auslösen. Man kann über MIDI, also es ist so eine oder eine Codesprache, die dann Musikinstrumente triggert und so weiter, kann man sehr viel machen. Mhm. Und was halt für mich und meine Arbeit immer sehr wichtig ist, ist, dass das Ganze reproduzierbar ist. Dass also egal, wer da jetzt an dem Abend die Technik macht, dass das an dem Tag genauso klingt wie am Vortag oder auch quasi auch in dem Entstehungsprozess ist ja auch immer ein persönliches Empfinden. An dem einen Tag sagt der Regisseur, ja, das ist viel zu laut. Am nächsten Tag sagt er dann, oh, es ist viel zu leise, obwohl man gar nichts in der Lautstärke gemacht hat. Und so kann man das, wenn man das fest programmiert, kann man einfach sagen, das ist genau das, es ist reproduzierbar. Die Schauspieler wissen, gibt denen Sicherheit, dass das keine Variable ist, sondern eine Konstante. Und das ist mir halt wichtig bei meiner Arbeit. Mhm.
Das heißt aber auch, also es gibt dann schon immer noch an dem Abend jemand, der dann diese Pause drückt oder der das Ganze beobachtet?
Genau, also es gibt auf jeden Fall immer einen Tontechniker, der die Show fährt. Und also wie gesagt, man löst halt manuell diese Events aus oder wann kommt das? Das hat, ich kann ja kurz mal ein Beispiel von Don Juan das kurz erzählen, weil da ist zum Beispiel ja diese Stelle, wo ein Geist auftritt, wo erst so ein Gemurmel im Hintergrund ist, dann ein Kichern, ein Lachen und dann ein Riesengelächter. Und das sind auch alles über diese Events werden das ausgelöst. Also sind quasi im Hintergrund vorproduzierte Lächter-Sounds, Lach-Sounds, und die dann einfach nur wenn die Darsteller in der richtigen Position sind oder das richtige Stichwort geben, einfach dann das nächste ausgelöst wird, das Gekicher wird zum Beispiel weggefadet und das Lachen taucht auf. Und das könnte man quasi händisch auch nicht so schnell machen. Also es ist vom Aufwand dauert es länger, das so zu programmieren, als wenn man das jemand sagen würde, einem Menschen, hier macht das mal da, ist aber wie gesagt reproduzierbarer und das ist mir dann einfach immer wichtig.
Die Klavierbeispiele sind ja ziemlich zahlreich dieses Jahr, habe ich festgestellt. Also ja. In Chick ist es Kleidermann, der ständig da, glaube ich, dann anklingt. Ne?
Ja, in verschiedensten Versionen.
Ja. Und bei Don Juan sind diese Chopin-Etüden, die dann hier und da mal vor allem zum Schluss dann erscheinen. Die mussten ja auch noch zusammengeschnitten werden. Gehört das auch mit dazu, dieses Zusammenschneiden für die Aufführung dann?
Ja, auf jeden Fall. Also bei dem angesprochenen Chick-Beispiel war das auch noch so, dass sie sich auch noch ein bisschen verfremdet wurden, dass es halt diesen Charakter hat, dass es im Autoradio ist, in diesem schäbigen Lada wurden Verzerrungen hinzugefügt, manche Frequenzen gecuttet. Mhm. Es gibt eine Stelle, wo dann quasi von diesem Autosound, Radiosound, das in so einen Hi-Fi-Sound übergeht. Mhm. Das ist auch wieder durch so ein Trigger-Event ausgelöst. Also ist ziemlich, wie gesagt, ziemlich komplex. Bei Don Juan haben wir zum Teil gekürzt, was da relativ einfach geht, weil es nur ein Instrument ist. Das heißt, wir haben teilweise dann auch mit einem Keyboard, also einem MIDI-Keyboard, bestimmte Sachen wieder eingespielt, um dann den Schluss schön hinzukriegen, weil das klappt nicht immer. Manche Sachen, es gibt eine Stelle, wo so aus zwei verschiedenen Chopins einfach übereinander gelegt wurden. Ja. Das war auch relativ schwierig, das so schön hinzukriegen, weil auch im Vorfeld der Regisseur sich mit einem Darsteller einfach auf einem Bier hingesetzt hatte und hey, wir basteln uns da mal was. Und das als Tontechniker dann quasi wieder in eine Form zu bringen, die vertretbar ist.
Wie kann man sich denn den Aufwand jetzt für so ein Theaterstück vorstellen, für die Tontechnik? Wahrscheinlich variiert das von einem zum anderen, kann ja sein, aber so im Schnitt kann man sagen, wie viel Vorbereitungszeit braucht man da bis zur Premiere?
Ich sag mal so, wir haben mit der ganzen Vorproduktion für alle Stücke im Schnitt 2 Wochen, bevor überhaupt die Endprobenwoche losging, angefangen. Also mit der Endprobenwoche, sage ich mal, 3 Wochen und das ist schon ziemlich knapp. Also es kommt halt immer darauf an, wie viele Änderungen sind zu machen, wie komplex sind die Änderungen. Und ja.
Und das, was man dann hört, ist im Grunde nur ein kleiner Bruchteil dessen, was ursprünglich mal da war.
Ja.
Wenn man jetzt an Chick zum Beispiel denkt, an den Autocrash. Ne?
Ja, also es ist im Prinzip wie bei einer CD, wenn man ins Studio geht, man hat irgendwie 15, 16 Titel und rauskommt ein Album mit 12. Also ist dann auch manchmal schade, dass man denkt, ah, schade, dass das rausgeflogen ist. Aber das ist dann ja auch immer die Regie, die dann quasi das letzte Wort im Prinzip hat.
Im Vergleich Globe und Marktplatz, was hat man denn von der Akustik am Marktplatz besonders zu beachten auf der Treppe?
Also die Akustik ist natürlich dadurch, dass auch noch durch diese Häuserfronten und Fassaden kommen halt sehr viele Reflexionen zurück. Das ist das eine, dann der harte Steinboden, das andere. Dann hat man nur bestimmte Punkte, wo man auch Lautsprecher positionieren kann und hängen kann. Also das ist einmal ja links und rechts diese Linien mit den Bässen. Das mit den Bässen ist natürlich, also mit dieser Aufstellung immer ein Problem, weil dadurch wird sich, wenn sie nicht alle zusammenstehen, quasi gibt es immer Erhöhungen im Bass und Auslöchungen im Bass. Und das ist halt zum Beispiel ein Problem, das hat man im Globe nicht, weil da hat man genau in der Mitte einen Bass stehen und da ist das gar kein Thema. Dann hat man diese kleinen Lautsprecher, die steinfarben angemalt sind, die auf der Treppe stehen. Manche sehen das gar nicht, das finde ich sehr gut, da macht unser Theatermaler eine gute Arbeit.
Und habt ihr nicht auch am Rathaus an dem Balkon? Ist da nicht auch, oder ist das nur das Licht?
Ja, gut beobachtet. Da sind auch nochmal 2 Lautsprecher.
Ja, ne, so längere waren das, so schmale, ne?
Die quasi nur dafür da waren, um Soundeffekte von hinten abzuspielen. Also eher was Atmosphärisches, weil da kann man nichts Präzises drauf machen. Also man könnte auch keinen Rhythmus da hinten abspielen, weil sich das dann so zerlaufen würde. Das würde vielleicht für einen Platz in der Mitte funktionieren, aber sobald man zu nah an den Hintergrundlautsprechern sitzt oder zu weit von, würde es nicht mehr funktionieren. Deshalb sind da nur Effekte, wie zum Beispiel das Kichern.
Ah ja, okay.
Oder hätte sowas.
Ich jetzt gefragt, ja.
Genau, Kichern zum Beispiel bei Don Juan. Oder bei der Tochter des Salzsieders ist, glaube ich, mal eine Geige, die hinten spielt, während vorne ein anderes Geigenensemble spielt. Also nur Effekt.
Also dann ganz konkret, also wenn man jetzt eben so ein Stück hat wie dieses Stairways to Heaven, habe ich vorne die Band, ich habe vorne praktisch komplett alle Singenden, ja, das komplette Geschehen nutzt ihr da, gibt es da auch irgendwas, was dann von hinten sozusagen noch einen Sound macht oder ist das dann komplett auf vorne ausgelegt?
Nein, das ist nur von vorn, hat einfach die Gründe, dass man, also vom Live-Beschallung könnte man das eh nicht nutzen, weil einfach die Laufzeiten zu groß wären. Und für die Effekte hat es sich einfach nicht angeboten. Also wir hatten kurzzeitig überlegt, aber es sind nicht solche Effekte da, wo man sagen könnte, das lohnt sich, die groß und atmosphärisch rund im Raum zu machen.
Also man kann sagen, auf dem Marktplatz ist das Problem, liegt es darin, dass zu viel Luft zwischendrin ist. zwischen Zuhörer und zwischen Lautsprecher im Vergleich zum Globetheater, wo er auch viel näher dran sitzt und auch viel geschlossener das Ganze ist. Und halt eben diese Echo-Effekte, die durch den Stein entstehen. Da sind überall Steinfassaden, Steinboden, während im Globe alles aus Holz ist. Ne?
Also das ist natürlich also Material.
Holz ist den Tontechnik offenbar lieber.
Das auf jeden Fall, ja. Also wir können quasi den Markt vielleicht vertefeln mit Holz, das wäre schön. Nein, aber was halt noch ein großes Thema ist, ist halt auch die Lautstärkeunterschiede. Also während man von direkt richtiges Rock'n'Roll-Konzert-Lautstärke hat, flacht es halt nach hinten ab. Also es kann durchaus sein, dass man denkt hinten, da könnte noch was gehen und das ist aber auch die Gefahr, weil genau an diesem Ort ist ja die Tonhütte, wo der Tontechniker des Abends sitzt und er hört quasi immer zu wenig. Also es ist da auch eine große Kunst für den Tontechniker, der den Abend fährt, sich darauf zu verlassen, was da programmiert wurde, stimmt.
Ja, man muss eigentlich Mikrofone an verschiedenen Stellen einstellen, damit man sich da reinhören könnte.
Also
sozusagen.
Es gibt quasi in der Tonhütte einen Monitor, wo halt alles, was auf die Hauptanlage geht, auch da zu hören ist. Ja. Ist natürlich aber quasi nur eine Orientierung. Also dieser Monitor ist eigentlich nur dafür da, dass man hört, wenn irgendwie heute jemand leiser spricht oder sowas, dass man den ins Gefüge setzt. Aber für die Endlautstärke ist das nicht entscheidend.
Stairways to Heaven ist sozusagen das Schlagwort. Katrin ist nochmal gekommen, nachdem wir ja schon letzte Sendung drüber geredet hatten.
Und am Schluss dann irgendwie ist die Zeit davon, die ist ein bisschen, genau.
Stairways to Heaven ist wahrscheinlich der Albtraum eines Tontechnikers, eines jeden Tontechnikers. Wie viele mobile Mikrofone über Funk muss man denn da dirigieren?
Also es sind an Funkstrecken für die Darsteller sind es an der Zahl 16 plus nochmal 4 Reservemikrofone, falls irgendwo was ausfällt, dass man da schnell und flexibel.
Prompt bei der Premiere.
Ja.
Ja, bei der Generalprobe auch. Ich glaube, das war der Hippie-Heiner. Also irgendeiner war so bewegt, dass das Mikro irgendwo, glaube ich, runterfiel oder irgendwas war damit auf jeden Fall.
Bei der Premiere war es die Hälfte eines Songs zumindest.
Ja, da war leider die Femke, die da nicht zu hören war. Das war aber keine Mikrofon-Problematik, sondern wir hatten an dem Tag einfach leider Pech mit unserem Digitalmischpult. Es hatte noch ganz andere Effekte geschoben. Also und hat uns sehr große Kopfzerbrechen noch bereitet.
Dem war es zu heiß.
Ja, also wenn es das nur gewesen wäre. Ja. Nein, also wir haben dann, kann ich kurz aus dem Nähkästchen einfach plaudern zu der Premiere. Das lief einfach nicht so, wie wir uns das gehofft hatten und programmiert hatten auch im Vorfeld. Es waren manche Effekte, die wir uns nicht erklären konnten. Zum Beispiel ein Regler war offen mit dem Sänger, er hat gesungen. Es war sehr laut, wir konnten ihn aber nicht leiser ziehen. Also selbst wenn der Fader unten war, wir konnten es in der Programmierung auch nicht nachvollziehen. Es war also kein Programmierfehler drin, nichts. Wenn am nächsten Tag, weil wie gesagt auch das mit Femke, sie war drin in der Programmierung, es war unerklärlich. Wir haben dann das Pult auf den neuesten Stand, die eine Woche vorher das neueste Update kam, hatten uns aber nicht getraut, drauf zu spielen, weil wir in der Endprobenwoche waren.
Okay, ja.
Und haben dann quasi gedacht, jetzt müssen wir es machen und haben das gemacht. Und an dem Sonntag war das ja dann die nächste Show, war es wirklich wie ein ausgetauschter Sound. Also damit kämpft man leider auch mit solchen Problemen.
Ja, die unerklärliche digitale Welt, mit der wir auch hier im Studio
immer mal wieder, genau.
Was den Computer anbetrifft, kämpfen. Zum Glück sind wir hier sehr analog. Was unsere Studioeinrichtung betrifft, noch.
Genau.
Aber irgendwann werden wir auch digital sein.
Ja, ja, da gibt es schon in normalen Radios gibt es auch schon Werbung dafür. Aber was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob du nicht sogar da mit dabei warst. Also während der Generalprobe gab es 2-3 Mal eine Truppe, die zwischen, also praktisch die Längsgänge auf die Bühne zugelaufen ist und sich immer was aufgeschrieben hat. Also mir ist aufgefallen, da bei dem Sound, klar, war Generalprobe, dass die Band teilweise viel lauter war als die Stimme. Also sprich, es gab ein Ungleichgewicht, ist aber auch klar gewesen, weil meiner einer zum Beispiel eben mehr rechts saß, also auch in der Nähe der Band. Habt ihr dann auch nochmal gehört, also wie geht es den Leuten von hinten nach vorne, was müssen wir vom Klang da verändern oder vom Sound, und bist du da auch mitgelaufen?
Genau, ich bin mitgelaufen, ganz fleißig, mehrere Seiten vollgeschrieben.
Genau.
Ja, genau, das war unser Anliegen, dass einfach, wenn Leute da sind, weil das ändert nochmal wirklich gravierend den Sound.
Ja, ne?
Um zu schauen, was müssen wir noch besser machen, wie klingt es. Es waren halt auch mehrere Leute, auch der Hannes Schautz, der quasi das Band-Arrangement gemacht hat und die Leitung bei den Proben, die musikalische Leitung einfach. Und ja, dafür sind aber auch solche Proben ja für uns da.
Ja.
Und, wir wollen halt immer das Optimale rausholen. Also das ist immer dieses Ideal, was man hat. Man möchte, dass es wie auf CD klingt irgendwie. Das ist so das, was man gern hätte. Aber auch, wie du schon gesagt hast, die Band ist rechts, sie ist unsymmetrisch auf der Treppe. Das heißt, ich habe immer einen Unterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel rechts sitze und die Bläser spielen geradeaus, werde ich die Bläser nicht so sehr hören wie links, weil die Bläser ja quasi genau dahin strahlen und so. Also man muss einen Mittelwert finden. Also man wird, also wir machen es halt nie, dass es irgendwo auf einem Platz tipptopp klingt und der Rest ist uns egal. Nein, wir wollen, dass wir quasi im großen und ganzen Schnitt das schön hinbekommen. Mhm. Also das ist das Anliegen, dass da manchmal die Realität und die Vorstellung ein bisschen auseinanderklafft, ist leider so, aber wir müssen wirklich versuchen, für alle, die ja Geld bezahlen dafür, dass wir es schön hinkriegen.
Und wie ist es so, du hast jetzt gerade gesagt, klar, Open-Air-Theater ist schwierig, das Globe hat seine Besonderheit durch diese schmale, hohe Form, und der CD-Sound wäre perfekt. Gibt es denn im Theater so eine Möglichkeit, in so einem klassischen, geschlossenen Theaterraum, dass man da so einen fantastischen Sound hinkriegt, oder wirst du da deinen Lebtag von träumen?
Doch, also die Möglichkeit gibt es schon, also weil zum Teil sind ja auch bei den großen Musikproduktionen ja die Band komplett in einem anderen Raum, also in einem anderen hermetisch abgeschlossenen Raum. Du hast also null Direktschall. Direktschall ist ja auch immer unser großes Problem quasi.
Okay.
Das heißt, da kriegt man so einen Sound auf jeden Fall doch gut hin.
Rückkopplungen, wie man so schön auch sagt. Mm. ja, es gibt ein großes Ideal, das mit hohem technischen und finanziellen Aufwand betrieben wird. Ich glaube, für alle ein großes Ideal ist Bregenz, die Bregenzer Seefestspiele. Die haben ja das Orchester in einem separaten Opernhaus, wenn man so will, und dann ein Dolby Surround Sound. Das heißt, wenn man da sitzt auf der Tribüne, hört man an allen Stellen gleich gut.
Ja.
Mhm. Aber da müsste man den ganzen Marktplatz hier umbauen, um das hinzubekommen, weil das ist ja eine extra gebaute Bühne, also Tribüne. Und von daher glaube ich, wird es hier nie wirklich erreichbar sein.
Aber vielleicht wäre das ja...
Es war aber auch schon immer ein Problem. Also ja, soweit ich mich zurückerinnern kann, es fing natürlich dann noch extremer an mit den Musical-Produktionen. Man hat gesagt, wenn gesprochen wird, sind die Mikros aus, wenn gesungen wird, sind sie an. Das hört sich natürlich ganz seltsam manchmal dann an. Ne? Mhm. Jetzt hat man die Mikros grundsätzlich an, so wie ich das mitbekommen habe. Wahrscheinlich muss man unterschiedlich aussteuern.
Genau, ne?
Ja, ja. Gesprochen und gesungen. Und das, was das nochmal komplizierter macht, denke ich mal. Und ganz früher hat man ja ganz ohne Mikros alles gemacht. Aber da wurde ja auch fast nichts musikalisch auf der Treppe gemacht zu Achim Bartos.
Untermalt, ja.
Also erst als er dann in den 90ern mit den Musicals angefangen hat. Natürlich gleich mit dem richtigen Hammer mit Jesus Christ Superstar.
Ja.
Aber da gab es auch keine Band dazu, sondern da hatte man ja alles vorher auf CD aufgenommen. Das heißt, der Dirigent, der die CD-Aufnahme geleitet hat, der musste die Sänger sozusagen nach den Takten von der Aufnahme, das war so ein Taktgeber, hat er noch mit dabei gehabt, musste er sozusagen die dirigieren.
Okay.
Also das fand ich auch mit weißen Handschuhen, fand ich auch sehr lustig.
Ja, dann geht sowas. Also dann kann man also da sehr nah an so eine CD.
Aber da hatten sie dann gesprochen ohne Mikrofone. Ne? Und das hörte sich dann sehr seltsam an.
Ja, dieses Gefälle einfach.
Nicht, weil da natürlich nicht so viel Gesprochenes gibt. Nicht so viel gesprochene Stellen gibt. Aber bei anderen Sachen schon eher, dann war das schon ein bisschen komplexer.
Ja, wir haben auch dieses Jahr ja versucht, quasi diese Direktschallproblematik noch besser in den Griff zu bekommen. Wir haben ja dieses Jahr das erste Mal, dass das Bandpodest rechts ist, und aus Traversen und einer Zeltplane.
Ja, genau, wollte gerade sagen, es ist ja so ein bisschen abgekapselt, ne?
Genau. Es war die letzten Jahre immer links und viel kleiner, also 4 Quadratmeter kleiner. Und hatte auch noch das Problem, es hatte einen quasi Boden, der immer mitgeschwungen hat. Und es hatte ein nach vorn gewinkeltes Metalldach. Also man kann sich vorstellen, was da für Direktschall gerade vom Schlagzeug noch mit runterkam. Das konnten wir durch solche, also dadurch, dass wir es auf die andere Seite haben, konnten wir es das noch besser reduzieren.
Ist das auch, Schlagzeug ist, glaube ich, auch ziemlich gut versteckt.
Inzwischen. Ja, ziemlich hinten, ne? Ist weit hinten, hat zwar ein kleines Podest, aber man sieht es halt leider nicht immer. Mhm. Plexiglas ist drumherum. Und für nächstes Jahr steht für uns auf jeden Fall auf dem Ziel, dass dieses Podest geschlossen werden kann. Dass man zum einen nicht immer den Ab- und Aufbau hat an dem Tag, weil das kommt ja auch immer dazu. Wir müssen es ja immer auf- und abbauen. Und auch akustisch kann man dann natürlich mit dem Material noch ganz anders arbeiten.
Gut, wir haben jetzt noch ein bisschen Musik. Und zwar nochmal die Band Incognito zu ihrem 35. Bestehen des Konzerts, das sie da letztes Jahr gegeben hatten, mit dem Titel Lowdown.
Ooh.
Schön warm.
So, wir haben die Temperatur inzwischen um 1 Grad gesteigert in diesem Studio.
Applaus, 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 genau.
Ob wir jetzt da wirklich glücklich drüber sind, das sei dahingestellt. Wir haben die 30 Grad noch nicht erreicht. Wir sind immer noch bei Freilichtradio hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon Ralf Snoraba.
Katrin Berger.
Und Titus Herich, hallo.
Genau.
Als Gast bei uns im Studio Titus Herich, Tontechniker bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall. Und wir hatten zuletzt über Stairways to Heaven gesprochen und über die etwas vertrackte Akustik auf dem Marktplatz und auch im Umgang mit der Band, wo sie jetzt sitzt, warum sie da jetzt sitzt und was da jetzt besser ist. Es gab auch noch andere Veränderungen im Verlauf von vor 2 Jahren.
Also auch schon im Vergleich zu letztem Jahr einfach. Also ja. Wir haben einfach von letztem Jahr zu diesem Jahr einen relativ hohen Sprung gemacht. Wir haben auf komplette digitale Signalübertragung gesetzt seit diesem Jahr. Das heißt, alles läuft digital von der Band oben nach unten und wieder zurück. Nimmt noch einen Umweg auch über einen Computer, der für die Band einfach Plugins, das sind quasi Effektgeräte, Kompressoren, Equalizer bereitstellt und das dann ans große Hauptpult gibt. Das haben wir auch gewechselt. Ist auch wieder von Yamaha, hatten wir auch die letzten Jahre mit Yamaha eigentlich gute Erfahrungen gemacht und haben dieses Jahr eine Yamaha QL5 für die Kenner da stehen, was 64 Kanäle verwalten kann, was schon eine enorme Anzahl ist. Also wir sind bei der Band jetzt gerade...
Braucht man die alle?
Jein, also wir sind bei der Band jetzt bei 32 Kanälen, ja, die von oben nach unten gehen. Mhm. Haben wir natürlich Reservekanäle auch mit eingeplant. Aber
das sind wie viele Leute? 7?
7, glaube ich.
7 Bandmitglieder. Ja.
Aber die spielen halt, also es gibt Songs, wo quasi Keyboard 2 spielt, ja, zwischendrin zur E-Gitarre geht und dann nochmal zur Akustikgitarre wechselt. Aha. Also es ist wirklich Multi-Instrumentalisten.
Es war schon so ein bisschen das Ansinnen, dass man dem Originalsound dieser Songs nahe, ja, kommt, oder?
Jein, also es war zum Teil natürlich Sinn, dass man schaut, was ist typisch für diesen Song. Mhm. Zum Beispiel bei Sunday Bloody Sunday, die Hi-Hat, die am Anfang Hi-Hat und Snare, die da ganz groß rauskommen, mit großen Hallräumen, typisch 80er einfach. Das hat man natürlich versucht zu übernehmen, diesen Grundklangcharakter. Man wollte es bewusst nicht kopieren und auch durch die eigenen Arrangements, auch zum Teil gegenüber vom Original sehr gospelig. Und das sollte eine eigene Note auch einfach nochmal geben.
Das finde ich interessant, weil ich hatte den Eindruck, dass versucht wird, es relativ nah am Original zu halten, also sowohl vom Klang der Musik, das waren jetzt halt alles nicht so meine Songs, aber man kennt sie halt doch, ja, und auch von den Stimmen her eigentlich. Also ich muss sagen, bis auf Sunday Bloody Sunday, ich fand der Schauspieler, der den Heiner gespielt hat, hatte eine gute Stimme, also am besten hatte für mich Michaela die Stimme, an dieser Stelle kurz. Ja, und da, finde ich, hat seine Stimme nicht gepasst, ansonsten, finde ich, hat die wirklich sehr gut gepasst und ich fand es eigentlich sehr nah dran an dem Original. Also das bei sämtlichen schön, Songs jetzt mal so querbeet.
Ja, aber okay. Wobei ich wiederum finde, dass der 80er-Jahre-Sound wesentlich kälter und steriler war eigentlich. Also wie soll man das vielleicht
mehr
beschreiben?
Mehr Synthi.
Genau, also mehr computermäßig, hätte ich was also gesagt.
Aber nicht bei den Songs, die ausgewählt wurden, finde ich. Also außer vielleicht bis auf dieses Ich stehe auf Berlin. Das hätte noch ein bisschen härter sein können, also in Bezug auf das Original. Aber an alle anderen Songs, finde ich, die ausgewählt wurden, waren gar nicht so extrem Synthi, kühl, Yuppie, 80er, Koks.
Ich fand mehr so diesen Jazz-Fusion-Sound. Der war eigentlich eher bestimmender.
Ja, also es ist eine relativ warme Runde, runder Gesamtklang, also versucht wurden zu programmieren. Ja, bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Berlin, ist auch da wieder natürlich ein Kompromiss zwischen, was wollen wir darstellen? Also sollte ja relativ rockig, punkig, irgendwie so auch dieses Synthi-Keyboard, was da im Hintergrund rumhämmert.
Ja.
Da steht aber auch die Sprachverständlichkeit wieder im Vordergrund und da ist relativ schnelle Sätze sind, die auch gut verstanden werden müssen. Und man aber dann auch gucken muss, dass es nicht koppelt. Das ist ja auch wieder die Gefahr. Ist die Band meiner Meinung nach ein bisschen zu leise. Aber auf Kosten natürlich der, also zugunsten der Sprachverständlichkeit einfach.
Ja, das stimmt. Wenn du es jetzt so sagst, erinnere ich mich. Ja, das war relativ leise gegenüber dem Text, ja. Aber trotzdem schön so, so wie es sein muss.
Ja, das ist halt wirklich ein Balanceakt, den man dann oder ich halt auch dann in der Programmierung wirklich machen muss, sehen muss, was ist jetzt wichtig in dem Moment. Kommt es jetzt darauf an, dass es wirklich einfach nur diesen Rock-Charakter hat, diesen Party-Feeling von I've Been Looking for Freedom zum Beispiel. Da kommt es auf den Text nicht unbedingt so an, dass der wirklich so oben drüber steht. Da kommt es auf die Musik, auf dieses Gefühl, auf das Mitreisen einfach an. Währenddessen jetzt bei anderen Berlin, Textverständlichkeit.
Ja.
Wie ist es denn auf der Treppe mit dem Abnehmen von den Stimmen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es auch je nach Höhe, Tiefe der Treppe oder sie gehen ja auch mal ins Publikum rein, dass man da auch drauf achten muss, wahrscheinlich bei der Aussteuerung, dass es da auch keine Rückkopplungen gibt, weil hier und da stehen ja ein paar Monitorboxen. Ne?
Ja, also über die Monitorboxen ist das geringste Problem, dass die koppeln, weil da sind die Werte immer konstant. Schwierig wird es wirklich, wenn sie ins Publikum gehen. Gerade die großen Ensemblenummern über 7 Brücken, wo das Großteil des Ensembles einfach aus dem Publikum rauf auf die Bühne geht, wirklich 1 Meter von den Boxen, von den Frontfills entfernt läuft, da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass dann nichts koppelt.
Also fahrt ihr dann irgendwie extra in dem Moment, wo die sich der Box nähern, irgendwie einen Hebel runter sozusagen, der dann, um das zu vermeiden, oder?
Also wir versuchen halt im Prinzip schon von Anfang an zu gucken, wo sind unsere Grenzen für den Song. Also
okay.
Ein bisschen lauter können wir da nicht, weil die gehen dann gleich lang. Wenn man das dann immer runterziehen würde, das würde einen ganz komischen Soundbrei einfach geben. Deshalb versuchen wir da lieber ein bisschen zu leise und es koppelt nichts, als dann zu laut und es koppelt oder man muss
verstellen.
Verstellen und so. Das ist immer ein Kompromiss einfach, dieser Sound. Das ist leider nie so das Optimale, was man hat.
Na gut, aber für die Situation macht er ja dann das Optimale, darum geht's ja.
Richtig, also für diesen Moment einfach über 7 Brücken, wie die Leute dann aus dem Publikum kommen, das ist schon ein richtig schöner Moment, also gerade für mich als Östkind.
Okay, ich muss sagen, ich habe das erst gar nicht gemerkt, weil wie gesagt, ich saß eben relativ weit rechts und habe gesagt, ach, da kommen sie jetzt, genau. Und kannst du denn eigentlich mit jeglicher Form von Musik gut? Also mir ging es jetzt bei Stairways to Heaven so, das sind jetzt halt nicht so meine Songs, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich stelle mir vor, du bist ja mittendrin, du musst es hören, du musst es mischen, du musst dich darauf konzentrieren, ob du den Song jetzt magst oder nicht. Du bist wahrscheinlich einfach Profi genug, so nach dem Motto, egal was kommt, du kannst damit gut arbeiten. Oder sind es manchmal so Songs, wo du denkst, so, Halleluja, schon wieder oder so?
Ja, also das ist relativ interessant, dadurch, dass ich viel höre, auch viel gemacht habe. Also wie gesagt, von Jazz bis Heavy Metal, also riesen Bandbreite. Und ich sage immer, wenn die Musik gut gemacht ist, dann finde ich die auch zum Anhören schön. Also ich höre auch Schlager, wenn er gut gemacht ist. Also gar kein Problem. Und jetzt für die Produktion ist natürlich, bereitet man sich drauf vor, man hört sich die Originale an, schreibt sich dann raus, hey, was ist da markant und so weiter. Und dann spezifisch, wenn die Produktion läuft, schaut man natürlich, hey, wie klingt die Darsteller so, wie klingt die Band, was für Instrumente nutzen sie. Und dann schaut man, dass man das irgendwie eingebettet bekommt in der kurzen Zeit. Also man macht viel Vorarbeit. Also für die Produktion habe ich einen Vorprogrammierungsaufwand von bestimmt einen Monat gehabt. Also nicht durchgehend, sondern immer mal wieder. Wir waren bei der Firma, wo dieses große Hauptmischpult da war und haben im Vorfeld dort alles aufgebaut, um zu gucken, hey, wo sind unsere Fehler? Haben wir irgendwelche Fehler in der Programmierung? Läuft das so? Und dann hat man ein Grundgerüst, was steht, und dann schaut man, wenn die Produktion läuft, wie ist das Textbuch programmiert anhand dessen. Also wir haben jetzt, um mal die Dimension klar zu machen, wir haben ungefähr 150 Cues im Pult, im Tonpult, und nochmal Zuspieler ungefähr 100. Das heißt also, es gibt am Stück keine 2 Minuten, wo nicht irgendwas gedrückt werden muss. Also das
immer mal wieder. Und weil du jetzt sagst, du bereitest dich im Vorfeld auch auf die Songs vor, also wie viel früher hast du denn praktisch die Songliste bekommen, mit denen, die du bearbeiten musst oder auf die du dich vorbereitest dann?
Das war zum Glück relativ früh, also 3 Monate vorher hatte ich die schon. Also klar sind Songs rausgeflogen, andere dazugekommen, aber das Grundgerüst so stand schon 3 Monate vorher.
Okay, und das war dann auch für dich eine gute Zeit, oder? Um das dann aufzuarbeiten?
Ja, also das war auf jeden Fall auch notwendig, die Zeit, weil, wie gesagt, man hat parallel hier auch noch andere Produktionen,
ja, klar.
Die enorm viel Zeit einfach fressen, und deshalb kann man immer nur mal wieder sich darauf vorbereiten und schauen. Und man muss halt gerade bei dieser Programmierung, man muss wirklich einen klaren Geist immer bewahren. In der letzten Probenwoche haben wir im Prinzip von 9 bis in Nacht um 2 immer gearbeitet am Stück, am Pult. Irgendwie hat mal jemand eine Pizza gebracht und man hat nebenbei Pizza gegessen und am Pult programmiert.
Sag es nicht so laut, bei uns im Radio darf man das nicht mit den ganzen Reglern.
Darf man nicht sagen. Nein, natürlich haben auch andere dann übernommen und dass wir genügend Pausenzeiten hatten. Nein, es ist schon ziemlich anstrengende Zeit gewesen. Wenn man da sich nicht drauf konzentriert hat, dann konnten auch Programmierfehler sich einschleichen. Weil gerade manche Szenen, die triggern sich als einfach aus 10 Szenen zuvor durch, weil was ja auch bei dieser Produktion sehr exzessiv genutzt wurde, waren diese sogenannten Underscores. Also man hatte ein Lied, was relativ laut begann, hat dann den Sprachteil, wo die Band zurückgefahren ist und zu so einem ganz intimen Moment das Ganze ging. Dann wieder dasselbe Lied, wieder laut und dann Sunday Bloody Sunday, was dann aber auch in 3 andere Lieder überging. Und so sind für diese vielleicht, sagen wir mal, 10 Minuten sind dann bestimmt 20 Cues. Man möchte ja zum Beispiel, dass wenn man beim ersten Song merkt, oh, die Gitarre ist heute an der Stelle viel zu laut, ich ziehe die runter, dass die dann auch so in den nächsten Cues mit übernommen wird, in diesen Einstellungen, wie man das übernommen hat. Also das ist schon ziemlich
tricky, abgefahren
und braucht enorm viel einfach klaren Geist.
Mhm. Also ich sehe, es wird einem bei den Freilichtspielen schwer beschallt, wenn man die Tontechnik macht, auf keinen Fall langweilig.
Auch das auf keinen Fall, nein.
Auch bei keiner Aufführung, ganz offensichtlich. Und da wünschen wir Titus Herterich natürlich noch, Titus Herich, natürlich noch weiterhin viel Vergnügen mit seiner Arbeit, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so das ganz große Vergnügen ist.
Doch,
und die Technik einen ärgert, zum Beispiel das Digitalmischpult.
Ja, das Eigenleben.
Ein Eigenleben führt, genau. Wir sind ans Ende von der Freilichtradio schon gekommen.
Oh.
Tja.
Mach mal die Sache
dann auf nächste Woche. Dann auf nächste Woche.
Und danken fürs Kommen.
Sehr gern, klar.
Es gibt sogar einen Sonderapplaus hier und ich habe auch schon ein bisschen Musik im Hintergrund laufen. Wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und
Dankeschön.
Dass auch nächstes Jahr ein Engagement gibt bei den Freilichtspielen.
Ich würde mich freuen, klar.
Und nächstes Mal haben wir die Katrin wieder da, oder?
Ja, also müssen wir gucken, wie wir das organisieren. Genau, da spaziere ich ein bisschen.
Ich werde etwas von den Bregenzer Festspielen dieses Jahr erzählen.
Wir machen dann eine Sound Battle. Bei wem war der Sound besser?
Du hast dann den Unplugged Sound und ich habe dann den Dolby Surround Sound. Wie man das ja immer sehen will. Wir können ja beide mal ein bisschen aufnehmen und dann vergleichen.
Ja, oder auf jeden Fall mal die Lauscher besonders aufstellen dafür, genau.
Gut, ich danke euch fürs Kommen und wir hören uns in einer Woche wieder hier auf Radiostörfunk mit Freiheit.
Und die Wiederholung ist wann? Von deiner Sendung? Sonntagmorgen um 9?
Kann sein.
Ja, Sonntagmorgen um 9. Also don't forget, wer es jetzt verpasst hat.
Aber das wird dann wohl so sein. Okay.